Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen sowie Buchempfehlungen und mehr über uns erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail@stoikerpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Stoiker Podcast. Mein Name ist Markus Rüther. Ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater und mir gegenüber, zumindest digital, da sitzt wie immer der Ralf.
Genau, Ralf Kurz, mein Name ist Softwareentwickler und Mentaltrainer.
Ralf, und heute, da haben wir uns was ganz Besonderes vorgenommen. Ich meine, wir nehmen uns immer etwas Besonderes vor, stimmt. Aber heute wirklich etwas noch Besonderes, denn nämlich die sogenannte Dichotomie der Kontrolle. Epiktets Handbüchlein fängt damit an und so gut wie alle Einführungen in den Stoizismus ebenfalls. Warum hat es so lange gedauert, dass wir uns damit eigentlich beschäftigt haben? Unser Podcast, den gibt's ja jetzt auch schon, ich glaube, im zweiten Jahr sind wir, ne?
Im zweiten Jahr sind wir, ja, das stimmt. Ja, ja, gute Frage, warum wir uns noch nie darum so gekümmert haben. Ist doch klar, was Epiktet damit meint, oder? Gibt es da so viele Fragen? Na, das war jetzt ein bisschen provokativ, aber ich habe keine klare Antwort.
Es ist wahrscheinlich als rhetorische Frage gemeint, ja, denn es ist überhaupt nicht einfach zu beantworten, genau. Was die Dichotomie der Kontrolle eigentlich ist. Und wir beide haben uns auch schon so die Köpfe heiß geredet, was man darunter verstehen sollte. Und du hast jetzt mal, glaube ich, die Mühe gemacht, für diese Folge das etwas ausführlicher vorzubereiten. Genau. Und da habe ich auch gleich schon in den Einleitungen gesehen, dass du gefunden hast, beziehungsweise gehört hast, dass in unserer Community das auch ein Thema ist, ne?
Ja, also es war zum einen genau eine Hörerfrage, auch aus unserer Community. Und wenn man auch in die, was weiß ich, in englische Gruppen guckt, je nachdem, also der Anlass für mich war nochmal, dass ich das auf Facebook gelesen habe, so, dass es Probleme gibt, scheinbare Probleme gibt, die mir so auch nicht bewusst waren, weswegen das auch ein Anlass ist für diese Folge, beim Verständnis der Dichotomie der Kontrolle. Und das habe ich mir so ein bisschen angeguckt und durchgelesen und auch selbst einmal das geguckt, so hey, was habe ich eigentlich mal in der Vergangenheit zur Dichotomie der Kontrolle gemacht und geschrieben und muss dann sagen, oh, da war eine Evolution zu erkennen, aber es fehlt immer noch, dass das irgendwie auf den Punkt bringen oder auf eine Version bringen, mit der man vielleicht ein bisschen tiefer arbeiten kann, was der Versuch der heutigen Folge ist.
Also gibt das auch ein bisschen deinen Eindruck wieder, den ich habe, dass die Dichotomie der Kontrolle sehr häufig Verwendung findet und auch als Schlagwort Verwendung findet, aber sehr selten prägnant auf den Punkt gebracht wird und insbesondere auch begründet wird, warum man sie so und nicht anders verwendet.
Ja. Es klingt halt immer total logisch, total einfach so, hey, konzentriere dich nur auf die Dinge, die in deiner Kontrolle sind. Und meistens heißt das ja eigentlich, ignoriere alles das, was außen ist. aber es ist der erste Schritt, würde ich sagen, aber es ist ja nicht das, worum es da geht.
Und damit schneidest du ja auch schon direkt jetzt in den Inhalt. Wir haben jetzt die ersten 2,5 Minuten über die Dichotomie der Kontrolle etwas gehört und darüber gesprochen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was besagt die und woher kommt die eigentlich?
Genau, es ist ein Klassiker bei Epiktet. Vorher finden wir das so tatsächlich gar nicht. Also Epiktet schreibt ja, einige Dinge stehen in unserer Macht, andere hingegen nicht. In unserer Macht sind Urteil, Bestrebung, Begier und Abneigung, mit einem Wort alles das, was Produkt unseres Willens ist. So, das ist der bekannte erste Satz? Ja, egal. Aus dem Handbüchlein der Moral von Epiktet. Und ich muss nochmal erwähnen, das ist halt Epiktets Ding an der Stelle. Du findest das bei keinem älteren Stoiker.
Und wenn wir das jetzt zum Ausgangspunkt nehmen und jetzt wissen, woher das kommt und jetzt auch den Satz nochmal gehört haben, wie sollte man das denn nicht interpretieren, Ralf? Ja. Da hast du dir auch ein paar Gedanken dazu gemacht, ne?
Genau, da habe ich ein paar Gedanken zu gemacht und ich habe mich da so ein bisschen auch dran gehangelt, da lang gehangelt, wie ich das auch selbst verstanden habe. Also ich würde es nennen, so eine Art Evolution meines eigenen Begriffsverständnisses auch, mit allem, was da dazugehört und wo man ja in ein Fettnäpfchen vielleicht laufen kann. Und klar, meine erste Begegnung und auch die Begegnung wahrscheinlich vieler anderer ist irgendwie von William Irvine beeinflusst, der in A Guide to the Good Life die Trichotomie der Kontrolle draus gemacht hat. Weil ihm war irgendwie, also er hat die Dinge halt eingeteilt in Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe, die ich ein bisschen Einfluss habe und die ich gar nicht unter Kontrolle habe. Also Kontrolle, bisschen Einfluss, keine Kontrolle. Und das fand ich am Anfang auch ganz, ganz nett, weil es hat mir, also diese, ganz, ganz nett klingt ein bisschen böse, aber fand ich gut, eben zu wissen, okay, ja, es gibt Dinge, auf die kann ich mich verlassen, die habe ich immer gemacht in meiner Kontrolle. Und dann gibt es diesen Zwischenraum und andere Dinge eben nicht. Und für den Stoiker ist eben wichtig, sich irgendwie auf auf diese zwei Bereiche irgendwie zu konzentrieren. Also irgendwie Einfluss in der Welt zu sichern, dann eben die Möglichkeit oder auch die Möglichkeit zu haben, gerecht zu handeln. Und halt eben so ein bisschen Einfluss, Macht, in gewisser Weise Macht in der Welt zu haben. Das war so die erste Idee. Und das ist auch was, wo ich dann sage, das ist gut. Aber in meinem Verständnis hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Es geht nicht wirklich um Einfluss oder irgendwas in der Welt, sondern es geht eigentlich um sich darauf zu konzentrieren, auf was ich tatsächlich unter Kontrolle habe. Also Einfluss ist zweitrangig und Tugend ist erstrangig, womit ich vielleicht ein bisschen spoilere, wie dass ich jetzt behaupten würde, dass diese Dinge, die in unserer Macht sind, gleichzeitig irgendwas mit Tugend zu tun haben. Denn am Ende muss man sehen, alles das, worauf ich Einfluss habe in dieser Trichotomie der Kontrolle, geschweige denn bei der Dichotomie-Kontrolle, alle Dinge, die ich eben nicht unter Kontrolle habe, sind alle diese Dinge sind dem Schicksal unterworfen. Also von daher, das ist so die Kernerkenntnis, warum es für mich keinen Sinn macht, mich so hart zu trennen und um Einfluss und Kontrolle mich zu kümmern, sondern ja, um diese Dinge außen vor zu lassen, die ich nicht kontrollieren kann, nur auf die ich Einfluss habe. Ich hoffe, das klang jetzt vielleicht ein bisschen verworren, aber ich hoffe, das wird gleich klarer.
Ja, also den Irvine, den lassen wir mal liegen mit der
Ja,
Trichotomie. So,
genau.
das also nicht. Und das Zweite, was du ja doch zurückweist, zumindest haben wir da ja auch schon mal darüber gesprochen, und das sehe ich jetzt hier in unseren Vorbereitungsskripten, ist, dass man die Dichotomie verstehen kann als eine Ignoranz gegenüber dem, was draußen passiert. Das scheint dabei ja intuitiv erstmal nahezulegen, ne? Kümmere dich um das, was du unter Kontrolle hast, und das,
Ja.
was du nicht unter Kontrolle hast, das lässt du liegen, ne?
Ja.
Aber das meinst du auch nicht, ne?
Also ich meine, darin besteht eine gewisse Gefahr, dass man tatsächlich irgendwie die Außendinge so gar nicht an sich heranlässt. Was ja auch nicht im stoischen Sinne ist. Also in gewisser Weise ist ja alles, was im Außen passiert, irgendeine Form von Feedback. Aber wirklich zu sagen, so sich hart abzuschotten von der Außenwelt, geschweige denn von seinen Mitmenschen, in irgendeiner Art und Weise, führt halt eben zu diesem harten, eisernen Stoiker in gewisser Weise. Und ich glaube, mittlerweile sagen zu können, auch, dass der Stoiker das eben nicht ist und auch so nicht missverstanden werden möchte, als eben ja, derjenige, der die Außendinge komplett ignoriert.
Und vielleicht als eine Technik, um Emotionen zu eliminieren, indem ich mich nur um
Ja.
das kümmere, was ich unter Kontrolle habe, und negative Emotionen dadurch entstehen, dass ich mich eigentlich um das kümmere, was ich nicht unter Kontrolle habe. Und
Genau.
diese Dichotomie dann sagt, nee, lass die lieber sein, die Dinge, dann eliminierst du deine negativen Emotionen.
Ja, das ist vielleicht schon mal ein Schritt in eine gute Richtung, der aber auch eventuell von Frustration geprägt sein kann. Also allein die Idee, so, hey, ich muss einfach nur eine bessere Reaktion wählen, vielleicht bessere Gedanken wählen und das ist das quasi, was ich in meiner Macht habe, in meiner Kontrolle habe. Damit wird alles in mir, also meine Emotionen werden damit irgendwie weggehen oder ich werde mich besser fühlen oder es wird gut sein. Da ist vielleicht die Gefahr, dass eben genau diese Illusion einfach aufkommt, dass das der Weg ist, um seine Emotionen, sagen wir mal, schnell unter Kontrolle zu bekommen. Und warum an der Stelle eben Frust passieren kann, ist eben, es ist gar nicht so einfach. Also Emotionen basieren auf falschen Werturteilen und die sind halt eben auch verdammt aufwendig und manchmal auch hartnäckig zu eliminieren. Wenn ich das vorher nicht weiß, sondern einfach nur versuche, meine Gedanken, meine Reaktionen oder wie man an der Stelle so schön sagt, zu manipulieren, kann es eben auch dazu führen, dass es ja, frustreich ist, dass es nicht funktioniert oder nach hinten losgeht, sozusagen in irgendeiner Art und Weise.
Ja, so damit haben wir jetzt, glaube ich, drei Interpretationen, von denen wir jetzt sagen könnten, wenn wir dir folgen, dass die nicht angebracht sind. Also es ist keine Trichotomie, es geht auch nicht um Ignoranz gegenüber dem, was da draußen passiert, und es ist auch nicht so, dass wir der Illusion folgen sollten, dass wir mit dieser Dichotomie die Emotionen einfach irgendwie wegkriegen sollten. Was wäre jetzt dein Ausgangspunkt für die eigene Interpretation, wo du sagen möchtest, das können wir eigentlich daraus lesen?
Also mein Ausgangspunkt wäre zu gucken, okay, was steht da eigentlich im echten Text? Also im Griechischen. Was sind diese Wörter, die mit Kontrolle oder Macht im Deutschen übersetzt werden? Und im Prinzip ist diese Übersetzung dieser Wörter, ich glaube, Ephemin heißt das in meiner griechischen Aussprache auf Griechisch. Und es ist ins Deutsche nicht so einfach übersetzen, aber es wäre sowas wie Dinge, die bei uns sind. Und es ist jetzt auch kein gängiger Sprachgebrauch, also irgendwas, ja, diese Dinge sind bei mir, das ist ein bisschen merkwürdig, weswegen die Übersetzung mit das liegt in unserer Hand oder Kontrolle oder Macht okay sind. Vielleicht könnte man auch eben sagen, so Dinge, die in uns sind oder wo es an uns ist, sie zu nutzen, wäre vielleicht, wenn auch eine etwas holprigere Übersetzung dieser Wörter, aber die eben ausdrücken sollen, so hey, das ist das meine, das eigene, so in der Richtung, das würde ich jetzt aktuell diese Worte übersetzen. Aber im Endeffekt ist es auch egal, solange wir wissen, welches Konzept hinter diesen Worten dann eigentlich gemeint ist. Also, denk mal, ich hoffe, dass wir das jetzt wissen, dass wenn Epiktet irgendwo von Kontrolle oder Macht steht, dass es eben um diese Dinge geht, über die wir jetzt gleich noch sprechen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz da eingehakt. Also wenn wir sagen, was in unserer Macht liegt, oder was in unserer Hand liegt, das ist ja eine sehr neutrale Formulierung jetzt schon, wohingegen die Formulierung, was in uns liegt, ja eigentlich schon als Antwort auf die Frage, ne? Also was in unserer Hand liegt, ist das, was in uns liegt. Das sind ja schon verschiedene Dinge. Also das Zweite scheint ja schon so eine inhaltliche Komponente zu haben. Und du würdest das eben den griechischen Terminus so deuten, dass das schon diese inhaltliche Bedeutung mitträgt. Also dass das, was in unserer Hand liegt und das, wo wir hingucken sollen, in uns liegt. Denn ich frage das auch deshalb, wir können uns ja hypothetische Szenarien vorstellen, wo mit KI oder so, ja, also wo Menschen auf einmal alles in unserer Hand liegt, also wo wir alles machen können, wo wir so gottähnlich werden.
Richtig, ja.
So, und wenn man nur diese neutrale Formulierung hat, könnte man sagen, ja, das könnte ja auch ein stoischer Weg sein. Aber eigentlich ist das nicht das, was die Stoiker im Blick haben, sondern sie meinen vermutlich dasjenige, was in uns liegt, nämlich die psychischen Zustände. Na, deswegen finde ich eigentlich deine Formulierung oder deine ja, Interpretation, dass du sagst, das geht um nicht nur einfach, was in der Hand liegt. Das können ja viele Dinge sein, also Stichwort KI und so weiter, wenn wir das noch ein bisschen aufboosten, sondern das, was dann tatsächlich in uns liegt. Es geht um was Inhaltliches, Substanzielles.
Ja,
Und
genau.
was ist es dann? Ist es dann genau? Was ist deine stoische Interpretation, was dann in uns liegt?
Es ist vieles. Also Epiktet gibt uns ja auch schon den Hinweis am Anfang, wo es auch interessant, also mit einem Wort alles das, was Produkt unseres Willens ist. Also sind die Dinge in uns. Und natürlich lässt sich gleich auch trefflich drüber streiten, ob diese Dinge tatsächlich zu 100 oder wie viel Prozent auch immer in unserer Macht sind oder nicht. Aber das sei mal dahingestellt. Und wenn ich dann gucke, okay, im Prinzip sagt er ja, die Produkte unseres Willens sind in unserer Macht. Das heißt, wir haben irgendwie diesen Aspekt mit Vernunft oder eine Vernunft, die sich auch irgendwie selbst untersuchen kann. Das schreibt er auch in Unterredung 1, 1,17, also dass wir diese Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, auch zur Selbstkontrolle und Selbstregulierung haben und zur Selbsterkenntnis. Das ist vielleicht ein Aspekt dieser Antwort. Ein anderer Aspekt wäre zu sagen, okay, oder der jetzt ein bisschen tiefer reingeht, das wäre zu sagen, okay, es ist der Ausdruck unserer Willensfreiheit. Weil die Proheiresis ist in gewisser Weise. Und da wird es schon wieder spannend, weil ich will auch auf keine Willensfreiheit-Diskussion hinaus an der Stelle. Epiktet sagt das etwas später auch selbst, dass es eben diese Dinge sind, von denen er da spricht, diese drei großen Bereiche, die von außen theoretisch nicht beeinflussbar sind. Also wo wir allein bei uns selbst die Macht drin haben, dort von Gebrauch zu machen. Genau, dann im Prinzip ist es halt ja die Identifikation, wenn man so will, des Ichs, des Individuums, des Stoikers mit im Kern eben auf seine eigene Vernunft in gewisser Weise.
Okay, also denkst du, dass die Dichotomie der Kontrolle uns darauf aufmerksam macht, dass wir Wesen sind, die eigenen Überzeugungen, Begierden, Abneigungen und so weiter unter Kontrolle haben und dass eben ein Akt der menschlichen Selbstreflexion, nämlich der Vernunft ist?
Ja, so
Ist das
klingt
so
das
zu
gut.
verstehen?
Ja,
Ja.
so würde ich
Und
den Fokus legen.
okay, und jetzt habe ich auch noch von dir den Hinweis bekommen, dass das Ganze was mit den drei Disziplinen der Vernunft zu tun hat. Da musst du uns auch noch mal aufklären, wie du das siehst.
Genau, also es gibt ja diese drei Disziplinen, die auch sehr populär bei den Stoikern durch die stoischen Ideen. Wie nennt man das? Also es gibt diese drei Disziplinen, die häufig erwähnt werden, die es bei den Stoikern gibt, die ja auch auf Unterredung und dem Handbüchlein der Moral von Epiktet fußen, weil er sie dort auch erwähnt. Und wir haben jetzt mal wenn ich es ins Deutsche übersetze, die Disziplin des Urteilens, was wäre die Discipline of Assent im Englischen, die Disziplin des Handeln Wollens, ich habe es extra mal Handeln Wollen gesagt, im Englischen ist die Discipline of Action. Und wir haben die Disziplin des Begehrens, was im Englischen die Discipline of Desire wäre. Und Hinweise darauf liefert eigentlich auch der griechische Text. Also die Disziplin des Urteilens in gewisser Weise dreht sich um diesen, naja, sind nennt man Begriff Hypolepsis. Disziplin des Handeln Wollens dreht sich um diesen Begriff oder das Konzept dieser Hormä. Und Begehren ist eigentlich Begehren und Abneigung. Das sind dann Orexis, Eklesis, die griechischen Konzepte, Wörter dahinter. Und es gibt also prägnante Stellen, in denen Epiktet immer wieder die Leute fragt, so, hey, hindert dich eigentlich irgendjemand daran, einem wahren Eindruck zuzustimmen? Das wäre quasi Disziplin des Urteilens. Also kann dir das jemand verweigern zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch? Ist meist eine rhetorische Frage. Dann fragt Epiktet auch gerne so hier, kann dich denn jemand daran hindern, jetzt spazieren zu gehen? Da wird es immer ein bisschen diskussionsreicher, weil die Leute dann sagen, ja klar, also ich kann festgehalten werden von irgendjemandem. Dann sagt Epiktet, okay. Ja, kann ich denn jemand daran hindern, den Entschluss zu fassen, spazieren zu gehen? Ich habe nicht davon gesprochen, ob der Körper das wirklich kann, sondern nur, ob du den Entschluss fassen kannst. Das ist eben die Disziplin des Handeln Wollens. Das andere bei der Disziplin des Begehrens bringt Epiktet dann gerne dieses Beispiel eigentlich mal in Verbindung mit dem davor, wo er dann fragt, ja, wenn, ich krieg's gerade nicht zusammen, sorry. Kann dich jemand daran hindern, den Tod für ein Gut oder ein Übel zu sehen, in gewisser Weise? Und wo er im Prinzip darauf hinaus will, so hey, also die Sachen, wie ich sie selbst einordne, in Gut oder Böse, das liegt auch bei mir. Das Außen kann das natürlich beeinflussen, wenn jemand sagt, nee, also wenn du jetzt spazieren gehst, dann werde ich dich umbringen. Aber wenn du, das ist dann auch wieder ein Epiktet-Beispiel, Wenn du für dich selbst dann beschlossen hast, ja, also der Tod ist für mich auch kein Übel, dann gibt es auch kein Problem.
Okay, also wenn ich das richtig verstehe, dann sagst du, hier haben wir die Dichotomie der Kontrolle, da werden bestimmte Dinge genannt. Das sind ja mentale Zustände, die wir unter Kontrolle haben sollen. Unter Kontrolle wird gedeutet als das liegt in mir und korreliert mit diesen einzelnen Elementen, die dann in mir liegen, die ich unter Kontrolle habe, sind bestimmte philosophische, theoretische Bereiche, mit denen man sich auseinandersetzen kann, aber auch Übungsteile, also Dinge, die wir üben müssen. Das heißt, ja, die Zustimmung, da geht es irgendwie, wie du schon gesagt hast, um die Disziplin des Urteils. Beim Antrieb zum Handeln geht es um Disziplin des Handelnwollens. Beim Begehren geht es um die Wahl des Ziels und so weiter und so fort, ne? Also das korreliert halt alles und passt alles so richtig schön zusammen, so dass man sieht, es gibt so ein Curriculum der Stoiker. Ist das so richtig?
Ja, so klingt genau, das passt gut. Also zumindest sehen wir das sehr viel bei Epiktet, ja.
Okay, also das ist ja erstmal eine spannende Bestandsaufnahme, so wie du das Ganze deutest. Und das ist, so wie du auch denkst, ein geniales Framing, glaube ich.
Ich finde es schon ziemlich genial, ja. Wenn man dann die. Ja, doch, ich finde es genial. Dieses Runterbrechen von, was man in Kontrolle hat und was nicht, und dann aber reinzugehen, okay, was haben wir in Kontrolle und unter der Kontrolle, welche drei Bereiche sind das? Was willst du mehr als Stoiker? Ja, dass du da drin gut bist. Ja, aber das ist.
Ja, also dann kriegen wir, wenn wir das ein bisschen näher analysieren, eigentlich so ein komplettes Curriculum des Stoikers, was wir eigentlich tun müssen, prägnant runtergebrochen auf einer abstrakten Ebene eines einzigen Satzes. Aber du hast ja auch schon gesagt, den kann man natürlich auch fehlinterpretieren und drei verschiedene Weisen haben wir ja auch oder hast du ja auch vorgestellt, wie man das nicht sehen sollte. Ja, was gibt's abschließend noch zu sagen zu der Dichotomie?
Vielleicht Epiktet empfiehlt uns, damit zu starten, dass wir quasi uns um den Bereich der Emotionen zuerst kümmern, weil uns die Emotionen doch die Fähigkeit haben, uns recht weit von der Vernunft ablenken zu lassen. Das ist Epiktets erster Tipp, den ich auch klar gut unterstützen kann, auch aus eigener Erfahrung.
Ja, man kann sich ja dann vielleicht mit dem Gerechten handeln und dann auch mit dem richtigen Urteil besser auseinandersetzen, wenn die eigenen Emotionen erstmal ein bisschen abgekühlt sind, ne?
Genau.
Das kennt man vielleicht auch aus der eigenen Lernerfahrung. Ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende, Ralf, oder?
Ja, würde ich sagen.
Dann würde ich nämlich jetzt sagen, das ist ja jetzt deine Interpretation, die steht jetzt erstmal so und da sind wir ja ganz gespannt, was unsere Community und was diejenigen, die da vielleicht auch schon zugearbeitet haben, die diese Folge hören, uns dazu geben. Also wir sind ganz gespannt auf Zuschriften, könnt ihr natürlich weiterhin gerne tun. Und dann würde ich jetzt sagen, ist die Lage der Stoiker für heute hinreichend erläutert, Ralf, oder?
Jupp, würde ich auch sagen. Ich bin gespannt auf die Rückmeldung.
Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.